So, lass uns beten und dann machen wir weiter. Beten wir zusammen. Großer Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Sonnenschein genießen können, dass wir jetzt einfach diese Zeit haben, wo wir ja in dein Wort hineinschauen können und hören können, was du uns sagen willst. Du, Herr, ja, du hast so viel für uns, wenn wir einfach die Augen, Ohren und Herzen aufmachen dafür. Nimm bitte all das weg von uns, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind. Amen. Ich habe für diese Woche überlegt, ja, was gibt es alles im Leben, was gut ist? Ja, man kann ja sagen, Essen ist gut, aber nicht alles essen. Ja? Ein Film ist gut, aber nicht jeder Film. Ein Buch war gut, was ich gelesen habe. Vielleicht ein Auto ist gut, ein Politiker kann gut sein. Gibt es tatsächlich. Kinder sind gut, aber vielleicht nicht immer. Ja, wir benutzen diesen Begriff gut nicht selten, sondern ziemlich oft. Und oft ist es aber so, dass dieser Begriff gut recht subjektiv ist. Denn wenn ich ein Essen gut finde, heißt es nicht unbedingt, dass jemand anders dieses Essen gut findet. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Deutschland kam, ich wurde eingeladen zum Essen und ich bekam ein Essen serviert. Das waren Spiegelei, Kartoffel, Spinat. Diese Person wusste nicht, dass ich, als ich auf der Schule war, ein Essen hatte in der Schule, so ein Mensaessen sozusagen. Und die hatten das Spinat so zerkocht, dass es gestunken hat. Und jedes Mal, wo ich diesen Geruch rieche, denke ich an dieses, wo das einfach, und das hat, ich habe es einmal probiert und mir ist wirklich schlecht geworden. Und seitdem esse ich keinen gekochten Spinat. Nun war ich da eingeladen, ich wollte sie nicht beleidigen, die gute Frau. Ich habe es runtergewürgt. Aber für mich war das Essen nicht gut. Ja. Und das Gleiche gilt für einen Film. Ein Film, jemand findet einen Film gut und wir sitzen da und fragen uns, okay, was ist gut dran? Oder auch ein Buch. Ja. Ob ein Politiker gut ist, hängt davon ab, ob er deine Interessen vertritt. Das ist auch so. Das ist alles recht subjektiv, oder? Wenn wir über gut reden. Aber es ist was anderes, wenn wir sagen, Gott ist gut. Wenn du diese drei Worte hörst, was sind die ersten Gedanken, die kommen für dich persönlich? Ich frage jetzt euch. Und du sagst, Gott ist gut. Was denkst du?
Geduldig.
Geduldig. Okay?
Er ist gerecht.
Gerecht.
Er möchte das Beste für uns.
Er möchte das Beste für uns. Okay?
Ich denke an Zeit, wo. Ich denke, diese Worte anzeigen, wenn irgendwas geschieht, was ich nicht unbedingt als gut empfinde, aber wo ich weiß, was ist gut. Also,
okay.
Also es ist für mich eine Herausforderung,
okay.
diese Gedanken.
Wenn mir was Gutes passiert, wenn die Klassenfahrt gut ist, dann sage ich, Gott ist gut, weil er mir meine Gebete erhört hat, was Gutes daraus geworden ist. Gott ist gut. Ja. Manche würden sagen, dieser Satz ist subjektiv. Ich persönlich nicht, aber wir müssen erstmal definieren, was damit gemeint ist. Denn Gott ist gut. Und ich kann mich erinnern, noch vor Jahren, Da war ich noch recht jung. Ich sage euch nicht, wie viele Jahre das vorher war. Da saß ich als junger Mann in einer Freizeit und der Redner, von dem ich sehr viel hielt und immer noch halte, schlug die Psalmen auf und hat den folgenden Psalm gelesen. 106, Vers 1. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und nachdem er es gelesen hatte, schaute er uns alle erstmal an und dann sagte er einfach, Gott ist gut. Und ich habe gedacht, okay, habe ich verstanden. Aber er sagte nichts mehr, sondern er wartete einfach und dann sagte er es nochmal. Gott ist gut. Dann sagte er, okay, wurde ich selbst ein bisschen ungeduldig. Er sagt, habt ihr es verstanden? Gott ist gut. Als junger Mann habe ich gedacht, das ist ja, okay, gut, dreimal wiederholen, dann wirkt es, dass ich das heute noch, mich noch heute daran erinnern kann. Aber mit der Zeit habe ich schon verstanden, was er eigentlich tun wollte, beziehungsweise was er betonen wollte. Denn es wird Zeiten geben, wo jeder, für jeden diese Aussage mit einem Fragezeichen vielleicht versehen ist. Deshalb ist eigentlich, weil das immer so kommen kann, in den Psalmen vor allem, immer wieder, also so oft ist die Rede davon, hier nur ein paar Beispiele. Ja? Psalm 34, 9, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Man kann erfahren, schmecken, sehen, dass der Herr gut ist, man kann das erfahren selbst. Psalm 73, für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Es ist nicht einfach seine Güte, es ist einfach über alle Menschen immer. Es ist schon etwas an uns, für seine Güte erfahren. Psalm 100. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn dank seinem Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Wir singen ja dieses Lied, ne? Ich will einziehen in seinen Toren mit dem Herzen voller Dank. In dem Lied steht, denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist richtig, aber hier ist eigentlich, woher das Lied eigentlich kommt, ist eben, denn Gott ist gut und seine Gnade ist ewig und seine Treue. Psalm 119. Stets bist du gut und tust mir so viel Gutes. Herr, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Der Mensch hier will, weil Gott gut ist und weil er Gottes Güte erfahren hat, will er mehr von seinem Willen erkennen. Das hängt für ihn zusammen. Dann Psalm 136, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Ich glaube, das ist auch ein Lied irgendwo, habe ich schon mal in den Kopf. Ja? Da sind nicht alle Stellen, wo das gut ist, wo diese Aussage kommt. Sie betonen seine Güte, in seinem Wesen ist nichts Böses. Es ist auch interessant, schon in 2. Mose, da hat Mose sehr intensive Zeiten mit Gott gehabt. Und in dieser Zeiten, da sprach er einen Wunsch, was wirklich tief in ihm drin war. Er sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er will Gottes Herrlichkeit sehen. Und interessant ist, Gott antwortete ihm und gab ihm diese Bitte. Er sagte, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Das heißt, all das, was Gott ist, umschreibt er mit diesem einen Wort. Güte. Natürlich hat er gesagt, also Mose, du darfst mich nicht sehen, direkt vorne, dann wirst du es nicht überleben. Aber er versteckt ihn und dann geht er vor ihn und sagt diese Worte aus. Der Herr, Der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zu Zorn und von großer Gnade und Treue. Das heißt, all das umfasst auch seine Güte und ist herrlich. Und das ist das, was Mose auch sehen will. Das ist die klare Aussage aus der Schrift. Nun, wenn wir sagen, Gott ist gut, dann hat es bestimmte Folgen im Bereich unseres Lebens, auch in unserer Beziehung zu ihm. Wenn wir sagen, Gott ist gut, dann sagen wir auch, seine Schöpfung ist gut. Am Ende der Schöpfung in Kapitel 1, Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es wäre alles sehr gut. Sehr gut. Alle, die alles, was er geschaffen hat, ist gut. Auch die Menschen, die er geschaffen hat, sind sehr gut. Okay? Ohne, dass sie was getan haben. Man muss nicht etwas vor Gott tun, um damit vor ihm als gut zu gelten. Sondern jeder ist erstmal gut, so wie er oder sie ist. Denn so hat Gott uns geschaffen, so hat Gott dich geschaffen. Zweitens, seine Wege für uns sind gut. Da sagt der Psalmschreiber, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Seine Wege sind voller Freude, sind gute Wege für uns. Auch wenn es manchmal, wenn er führt, nicht der Eindruck ist, dass die Wege gut sind. Da können wir sagen, sein Weg ist gut. Wir können auch sagen, seine Gebote sind gut. Im Psalm 19 beschreibt David, wie wunderbar die Gebote Gottes sind. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele, was der Herr in seinem Wort bezeugt. Darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Erstaunt, wie gut Gottes Gebot und Gesetz ist. Es tut uns gut, auf sie zu achten. Also das heißt, wenn Gott gut ist und wenn seine Gesetze gut sind, dann ist es nicht so, dass er einfach willkürlich uns irgendwelche Gesetze gibt, um zu sehen, wie wir darüber stolpern. Denn dass seine Gebote, das, was er uns schenkt, und die Richtlinien für unser Leben, die sind gut für uns. Und auch seine Gaben sind gut. Jede gute und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Vor allem die größte Gabe, die Erlösung in Jesus Christus. Ja, wir reden vom Evangelium. Was heißt Evangelium? Evangelium ist eigentlich ein griechisches Wort, das heißt übersetzt gute Nachricht. Gute Nachricht. Wenn wir das alles hören, dann denken wir einfach, Mensch, toll. Und wir gehen durch das Leben, ist alles gut, immer gut. Überall gut. Oder? Schön wär's. Es gibt immer wieder Zeiten im Leben, kann ich auch von mir bekennen, wo diese Aussage, Gott ist gut, wo dahinter vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen steht. Nicht ein Fragezeichen an sich, sondern in Beziehung mit mir. Wenn man Gott nicht so spürt oder wenn man selbst auf die Nase gefallen ist oder wenn man selbst gesündigt hat oder einfach schwere Zeiten durchmacht oder ihn einfach nicht spürt im Leben. Da fühlt man sich schlecht und zweifelt dran, ist Gott gut oder ist Gott zu mir gut? Oder stellt die Frage sogar, warum ist diese Güte nicht in meinem Leben? Ist mein Glaube zu schwach oder was ist los? Für solche Zeiten, wenn ihr wirklich solche Zeiten erfahrt im Leben, dann empfehle ich euch einen Psalm, den wir jetzt mal kurz in Kürze durchmachen werden. Psalm 73. Wir hatten ja am Anfang den ersten Vers gelesen. Für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Das ist eine Glaubensaussage. Der Schreiber ist überzeugt, das ist richtig. Und dann, interessanterweise, gleich in dem nächsten Vers kommt eine Aussage, die das vielleicht fast widerspricht. Denn er sagte, ich aber wäre fast gestrauchelt und wenig fehlte noch, dann hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Das heißt, er hätte verzweifelt an dieser Aussage. Er wusste nicht, ist das wirklich so, dass Gott gut ist? Der Schreiber, der hieß Asaph, das war der praktisch sowas wie ein Chorleiter für David. Diese Aussage kommt unter Beschuss. Es war keine schöne Zeit. Im Vers 14 beschreibt er es, ich wurde den ganzen Tag vom Unglück geplagt, jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Also praktisch nach dem Motto, es ist eine Strafe für mich aufzustehen, denn ich weiß, es wird irgendwas schieflaufen. Habt ihr schon mal Zeiten gehabt, wo wirklich jeden Tag ist fast wie Wolken? Ja, du hast Wolken und du siehst nur Wolken und es kommt keine Sonne, weder draußen noch drinnen. Und wenn man es nicht hat, ich kann es dir versprechen, es wird kommen. Ja. Und das ist praktisch, in seinem Leben ging es zu diesem Zeitpunkt wirklich schlecht. Ja, wenn man das liest, kann man das nicht anders sagen. Und dazu kommt dann eine andere Sache, die wirklich das Ganze noch schwieriger macht, ist das, was er um sich gesehen hatte. Das lesen wir dann im Vers 3. Ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Da gab es Menschen, die sich kein Haar um Gott gekümmert haben und denen ging es gut, soweit er das sehen konnte. Er beneidete sie und dann beschreibt er das. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, wohlgenährt ist ihr Bauch, die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Das ist, hier müssen wir verstehen, wie die Psalmen funktionieren. Das ist nicht eine absolute Wahrheit, die er sagt für alle Zeiten, für jeden Mensch, der nicht mit Gott lebt. Sondern das ist sein Empfinden in diesem Moment. Er schaut um sich, er sieht Menschen, wo man einfach sagen könnte, das, was sie tun, ist verkehrt und böse und so weiter. Sie sind egoistisch bis zum geht nicht mehr. Und er sagt, und denen geht's gut. Die haben keine Probleme, denen geht's immer besser. Sie sagen, sie können sogar stolz von ihren bösen Plänen erzählen. Und die merken nichts. Und es ist gerade, wo er, und dann schaut er auf sein Leben und sagt, was ist los hier? Er sieht einen Widerspruch in einer Weise. Wir haben noch diese Aussage am Anfang, Gott ist gut. Aber er sieht die Bösen, diese gottlosen Leute, die kümmern sich gar nicht um Gott und denen geht es gut. Und er selbst sagt, Mensch, mir geht es eigentlich so dreckig. Wie bringe ich das alles zusammen? Und dann ging es noch schlimmer. Dabei sagen sie, die Gottlosen, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben keine Sorgen, häufen noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich habe Wohlgefallen, nicht am Opfer, an der Gotteskenntnis. Also hier, man sieht, er sagt, umsonst habe ich mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Er sieht, also sein Eindruck ist, dass denen wirklich sehr gut geht und dann sieht er, wie er schlecht geht und dass es ihnen so gut geht, macht seine Lage schlimmer. Und dann geht es also praktisch so wie ein Teufelskreis. Er sieht, wie gut es denen geht, wie schlecht es mir geht, wie gut es denen geht und seht ihr, wie das so ein bisschen nach unten geht. In seinen Gedanken, in seinem Herzen. Und interessant ist, sagte, dass er sogar mit diesem Gedanken spielt, zu wechseln. Aber dann sagt er, hätte ich selbst jemals gesagt, ich würde genauso reden wie die, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Da gab es viele Leute in seinem Leben, die wie er treu zu Gott geblieben sind. Und er wusste, das kann er nicht machen. Also so weit ist er, dass er nicht das einfach das alles hinschmeißt. Wie kommt man heraus aus so einer Sache, ohne dass man den Glauben ganz verliert? Wie schafft man das? Man schafft es nicht alleine. Da sagt er in den Versen 16 und 17, ich versuchte es zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Er brauchte eine neue Perspektive. Stell dir mal vor, du stehst vor einem Gemälde, das ist ja so breit wie diese Wand. Ja, lieb solche. Solche Riesendinger. Und du stehst vielleicht 5 oder 6 Zentimeter davor. Ja? Direkt davor. So ist es. So war es für ihn. Und was sieht man dann, wenn man so nah dran ist? Man sieht praktisch nur dieses kleine Business. Alles ist anders verschwommen. Du kannst nur das sehen, was direkt vor den Augen ist. Und das, was direkt vor den Augen ist, wenn es schlecht ist, dann sieht schlecht aus. Aber dann, wenn du ein paar Schritte zurücknimmst von diesem Bild, dann siehst du das ganze Bild. Und dann bekommt dieses kleine bisschen eine völlig andere Perspektive. Ja? Ich habe das vor Jahren gelesen und dann war ich, wo war ich denn? Glaube ich, in Amsterdam, in diesem großen Museum. Da habe ich es ausprobiert. Mich so nah dran gekommen, du kannst wirklich nichts sehen, nur das praktisch da vor dir, das ist auch nicht so ganz gut. Und was es ausgemacht hat, einfach mal 2, 3 Schritte zurück machen. Er sagte, Mensch, das musste man im Leben öfters machen. Auch mit der Perspektive des eigenen Lebens. Und was vor allem der Asaf gesehen hatte durch diese neue Perspektive, war das ganze Bild, vor allem wie das endet. Denn danach sagt er, du, Gott, stellst sie auf schlüpfrigem Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen, sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Durch diese Zeit vor Gott und diese neue Perspektive hat er erkannt, es kommt eine Zeit, Gott wird eine Zeit schenken, wo das anders wird. Wir müssen auf mehr schauen als nur der Augenblick, wo wir gerade sind. Wir brauchen diese neue Perspektive, um uns aus auch gedanklichen Teufelskreis. Denn auch heute, wir haben Tagen, wo es nicht gut geht. Und wir kennen Menschen, die kümmern sich ein Haar um Gott, aber denen geht es gut. Und die sagen es auch, mir geht's gut, warum soll ich an Gott glauben? Die haben einen Job, die haben Familie, die haben also alles, also mindestens der äußerliche Anschein. Warum soll ich an Gott glauben? Und wenn wir unsere Mühen im Leben haben, dann kann der Gedanke kommen, Mensch, die haben es viel besser als wir. Was bringt mir der Glaube? Wir brauchen diese Perspektive, auch heute. Und interessant ist dann, was er anschließend sagte. Er sagte, als ich verbittert war und innig zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren wie ein Stück Vieh, stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen, du hältst mich, du leitest mich nach deinem Plan, du haust mich am Ende in deine Herrlichkeit. Ich habe den Eindruck hier, dass überhaupt in seiner Lage, in seiner Situation nichts geändert hat. Aber hier drin hat sich alles verändert. Weil er gemerkt hat, Gott hält ihn, auch wenn es ihm dreckig geht. Und er kann mindestens dahin kommen, dass er sagt, Gott wird am Ende dafür sorgen, dass es gerecht und gut ist, was endet. Vor allem, wenn er diesen Blick auf die Herrlichkeit hat, die vor uns liegt. Und das ist eben das, was alles in die richtige Perspektive, wenn wir wissen, was auf uns zukommt als Christen, dann kann vieles anders werden. Und diese korrigierte Perspektive hilft uns einfach zu wissen, egal wie es in dem Moment geht, egal welche Dinge auf uns prasseln, Gott ist da und er ist gut. Und eines Tages wird es gut enden. Ja. Also wir brauchen diese Perspektive. Und wir brauchen noch eine Sache. Ich sage, wir brauchen diese Schritte zurück von dem Gemälde und wir brauchen manchmal einen Blick in den Garten. Denn manchmal sind die schlechten Dinge im Leben selbst verursacht. Wir sind selbst schuld. Wir haben irgendwelche Dinge gesagt, versagt oder was auch immer. Wir sind auf die Nase gefallen. Wir haben uns Pläne gemacht, die in den Sand gelaufen sind. Wir haben gemerkt, wir sind egoistisch und deshalb sind wir hier, wo wir sind. Und es ist selbst verschuldet. Und es ist schlecht. Und wir sagen, okay, Gott ist gut, aber mir geht schlecht. Und ich kann nicht Gott um Hilfe bitten, denn mir geht schlecht. Das ist meine Schuld. Wir zweifeln nicht an Gottes Güte, sondern an unsere eigene. Da haben wir eine wunderbare Zusage für solche Zeiten. Bekannte Worte, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was verspricht er hier? Er verspricht nicht, dass denen, die Gott lieben, alles gut wird. Er verspricht einfach, dass er am Wirken ist und alles, was passiert, egal wie schlecht, wie schlimm es ist, dass er das nehmen kann und etwas Gutes dabei rauskommt. Vielleicht kommt Gutes in meinem Leben dabei raus, vielleicht im anderen Leben, das weiß ich nicht. Aber er gibt uns diese Zusage und wir können diese Zusage wirklich festhalten. Egal wie viel Mist ich in meinem Leben baue, er wird Gutes daraus bringen. Schauen wir in den Garten. In den meisten Gärten gibt es etwas, was man einen Komposthaufen nennt, oder? Ja? Was kommt auf den Haufen? Abfall, Mist, nichts, was wertlos ist. Reste, Essensreste, die man echt essen muss. Ja? Und das Interessante ist, mit der Zeit, was passiert? Ja? Aus diesem Haufen von Müll wird eine sehr wertvolle Erde, die man wirklich gerne, die alle Pflanzen toll zum Blühen bringt. Das heißt, Gott, also genau wie in diesem Komposthaufen, Gott kann den Müll unseres Lebens nehmen. All die Dinge, die wir aus falschen Motiven gemacht haben oder was auch immer, er kann Gutes daraus bringen. Ist das nicht eine wunderbare Trost? Zu wissen, ich muss nicht alles richtig tun. Gott ist so gut, dass er sogar mein Versagen nehmen kann und Gutes draus machen kann. Ja, das soll uns nicht dazu bringen, dass wir sagen, okay, ist egal, was ich tue, ich kann auch egoistisch sein, Gott macht Gutes draus. Ja, denn es geht darum, worum geht es, geht darum, Gott zu lieben und unsere Augen auf ihn zu richten, denn er ist gut. Und ich denke, das beste Beispiel einfach dafür ist, wenn wir am Kreuz schauen. Denn am Kreuz hat Jesus, menschlich gesehen, war das eine Tragödie, dass Jesus gestorben ist. Der erste Mensch, der wirklich schuldlos war, der völlig schuldlos gestorben ist. Eine Tragödie. Aber Gott nahm das, was so tragisch war, und machte daraus die beste Botschaft der Welt. Was wirklich gute Nachricht ist. Diese Gewissheit, dass Gott gut ist, dass er Gutes aus allem machen kann. Diese Perspektive aus Psalm 73. Gott ist gut zu denen, die reinen Herzen sind. Da können wir, also wenn wir diesen Psalm durchlesen, ich lese es immer wieder gerne, weil am Ende Asaf dahin kommt, dass er sagt, wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Was können wir noch wünschen, wenn wir einen guten Gott haben? Es kann alles schief gehen, aber wir haben ihn. Ich kann nicht erkennen in diesen Worten, dass seine Lage sich geändert hat. Aber seine Einstellung hat wirklich 180 Grad, völlig Veränderung. So kann er am Ende sagen, ich setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Weil Gott gut ist, gilt es für uns, ihm nahe zu sein, einfach mit ihm durchs Leben zu gehen. In der Überzeugung, alles, was passiert mit ihm, wird gut sein. Und es gilt auch, weil er gut ist und weil wir Gutes erfahren, das auch weiterzusagen. Anderen Menschen zu sagen, was wir an ihm, von ihm und mit ihm erfahren haben, was gut war und ist. Und dann auch anderen Gutes zu tun, weil Gott gut ist und uns Gutes tut. Da haben wir die Herausforderung, eben rauszugehen aus seine Kinder und das nachzuahmen, was er ist. Und auch im Leben von anderen Gutes zu tun, in seinem Namen, zu seiner Ehre. Und das wollen wir tun, nicht nur heute, sondern jeden Tag von unserem guten Gott erzählen und in seinem Namen Gutes tun. Solange uns Gelegenheit schenkt. Beten wir zusammen. Großer Gott, danke, dass du so gut bist und dass in deiner Güte du uns so viel gibst und dass wir daran festhalten können, Herr, du, auch wenn es uns nicht in einem Moment gut geht, du bist gut und du wirst uns zu Gutem führen. Und so preisen wir dich und wir danken dir, dass wir diese Hoffnung haben können, vor allem, dass es eines Tages wirklich das Beste kommt, das Gute, wenn wir mit dir zusammen sind im Himmel, in der Herrlichkeit. Schenk uns die Kraft und auch offene Augen zu sehen, wo du uns, ja, Türen öffnen willst, damit wir Gutes tun können, damit wir Gutes erzählen können. Von dir und in deinem Namen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich wünsche euch allen Augen, die sehen Gottes Güte in unserer Welt, in eigenen Leben. Geh in Gottes Segen, in der Segen, in der Gewissheit, dass er gut ist. Er ist gut. Amen. Wir laden alle ein, mit uns noch Gemeinschaft zu genießen. Wir haben Kaffee und noch ein bisschen was einfach, dass wir miteinander reden können, einander erzählen können, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Ich wünsche allen sonst einen schönen Sonntag, solange die Sonne scheint.
schlecht aussieht.